ARD. SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Katja Heinen.
Und ich begrüße ganz herzlich einen Mann mit ganz vielen unterschiedlichen Berufen, Dr. Eckart von Hirschhausen. Er ist Mediziner, Moderator, Kabarettist, Wissenschaftsjournalist, Honorarprofessor und Bestsellerautor. Herzlich willkommen.
Hallo.
Habe ich was vergessen in der Aufzählung?
Nein, ach, ich bin vor allen Dingen gerne im Herzen daran interessiert, dass Menschen gesund sind und Mutter Erde auch.
Also Naturschützer habe ich quasi unterschlagen eben.
Das ja, dieses Thema planetare Gesundheit ist ein bisschen sperrig, aber das ist das, womit ich mich im Moment am meisten beschäftige. Aber es stimmt schon, ich habe immer wieder verschiedene Darreichungsformen für die Medizin gefunden, so wie es auch Tabletten, Sprays und Zäpfchen gibt.
Ich habe mich gefragt, wenn du im Zug neben jemanden sitzt, der dich nicht kennt, was wahrscheinlich nicht allzu oft vorkommt, und dich fragt, was machen Sie eigentlich beruflich, was sagst du dann?
Dann sage ich gar nichts.
Weil du nicht sprichst mit fremden Menschen, oder?
Nein, tatsächlich, ich fahre tatsächlich sehr, sehr viel Bahn und ich werde nicht erkannt, solange ich nicht spreche, weil die Leute es erstmal nicht erwarten, mich da zu treffen, und ich sehe jetzt auch ein bisschen anders aus als früher. Und in dem Moment, wo ich mit Schaffner, Schaffnerin spreche oder da im Bordrestaurant was bestelle, dann, ach, Sie sind es ja doch, ich dachte schon, Sie sehen so aus wie der Hirschhausen. Und nein, aber ich kann auch bei allem Bashing über die Bahn immer sagen, wer hat jemals einen interessanten Menschen im Stau kennengelernt? Ja, also im Zug, auch wenn es dann verspätet ist, eigentlich ergeben sich tatsächlich viele spannende Gespräche, aber oft versuche ich da auch zu arbeiten. Ich schreibe Kolumnen, ich schreibe Bücher und ich kann mich kurioserweise gerade beim Bahnfahren eigentlich ziemlich gut konzentrieren.
Okay, das finde ich erstaunlich. Ich nehme mich gar nicht.
Nee?
Nee, weil da einfach so viel andere Menschen, andere Sachen um einen rum machen, im Zweifel auf dem Handy telefonieren. Da muss ich hinhören. Ich kann da nicht weghören.
Katja, da gab es auch mal eine sehr spannende Studie, warum telefonierende Menschen so viel anstrengender sind als Menschen, die sich normal unterhalten. Rate mal, warum.
Warum sind die anstrengender? Ja, vielleicht, weil die quasi wissen, die anderen hören mit und dann sich profilieren müssen?
Solche Leute gibt es auch, die sind doppelt anstrengend. Aber das, was du gerade beschrieben hast, ist tatsächlich Teil unserer Aufmerksamkeits-Sogwirkung. Nämlich, wenn sich jemand anders am Handy unterhält, ergänzt du ständig das, was du glaubst, was die Gegenseite gesagt hat, die du aber nicht hörst. Wenn du ein normales Gespräch von zwei Menschen hörst, dann kannst du das gut ausblenden. Aber das andere saugt sozusagen viel mehr von unserer Aufmerksamkeit weg. Deswegen ein goldener Tipp für alle, nicht für jetzt, während sie uns hören, aber für eine längere Bahnfahrt, ist immer Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich liebe sie. Einfach Kopfhörer auf und dann in der eigenen Welt. Und wenn dann sehr, sehr laute Umgebungsgespräche oder Geräusche sind, dann gehe ich in den Regenwald akustisch und habe so eine Art Wellness-Oase auf den Ohren und kann mich dann super konzentrieren.
Bereitest du dich auch im Zug auf deine Bühnenprogramme vor? Oder bereitest du dich da gar nicht vor, sondern machst ganz viel spontan?
Ich habe dieses Jahr tatsächlich 30 Jahre Bühnenjubiläum. Und auf eine Art und Weise ist der Bühnenauftritt, und du warst ja gestern auch mit dabei im Publikum, das ist der entspannteste Teil des Tages, ja. Also tagsüber habe ich oft noch irgendwie Termine und mache noch das und treffe noch den und muss noch das erledigen. Und in dem Moment, wo ich auf der Bühne bin, bin ich so ein bisschen auch wie in der Pinguin-Geschichte, bin ich in meinem Element. Und ich muss mich da kurioserweise nicht groß vorbereiten, weil ich so viele Bausteine im Hinterkopf habe, dass ich selber auch 5 Minuten vorher noch nicht genau weiß, was gleich passiert. Und das ist herrlich.
Also ich fand super gestern, als ich das miterleben durfte, deine Show Mensch Erde. Am 3. April wirst du damit auch in Wiesbaden sein.
In dem Kurhaus. Für alle, die jetzt in Rheinland-Pfalz zuhören, ist es nicht verboten, über den Fluss nach Wiesbaden. Ist ein Vorort von Mainz,
oder? Ich wollte gerade sagen, das gehört eigentlich im erweitersten Sinne zu Rheinland-Pfalz dazu, würde ich mal sagen.
Nein, da ist dieses schöne historische Kurhaus und da darf ich spielen. Und da freue ich mich sehr. Da ist der Pianist, der Christoph Reuter, auch wieder an meiner Seite, den du gestern auch erlebt hast. Und auch da werden wir einen schönen Abend haben. Und auch wenn die Themen zwischendurch natürlich auch ernsterer Natur sind, geht jeder mit guter Laune nach Hause. Oder wie ging es dir?
Ich bin mit super guter Laune nach Hause gegangen. Vor allen Dingen hat sich meine Erwartungshaltung gar nicht erfüllt. Ich dachte nämlich, das wird jetzt schon bei dem Thema Klimaerwärmung ein Abend, der mich vielleicht ein bisschen nach unten reißt, muss ich sagen. Fakt ist, ich bin wirklich gut gelaunt nach Hause gegangen und das hatte auch einen ganz anderen Grund, dass du da nämlich mit den Menschen gesungen hast.
Ja.
Ich war völlig überrascht, dass du singen kannst. Ich wusste das gar nicht.
Ich kann es ja auch nicht wirklich, aber ich mache es einfach. Nein, ich habe tatsächlich den Wert von den Bühnenauftritten, vor allen Dingen in der Interaktion mit dem Publikum, total neu schätzen gelernt. A, durch Corona, wo all das nicht mehr ging. Aber auch in der Zeit, wo die Leute ja so viel immer am Reagieren sind, an ihren Handys, an ihren Computern. Ständig hast du irgendwie einen Bildschirm vor der Nase, wischt irgendwie und klickst und tippst und bist nur noch in so Bruchteilen von Sekunden mit deiner Aufmerksamkeit bei einer Sache. Und der große Charme von so einem Abend, wo du ja in der Summe 2 Stunden Zeit hast mit den Menschen, du kannst in ganz, ganz andere, größere Bögen die Menschen mitnehmen in deine eigene Erlebniswelt, in die Musik, in auch Teile aus der Wissenschaft, aus meinen Büchern, Lesungen, diese Pinguinfotos zum Beispiel, die einen ja wirklich dann plötzlich in die Antarktis beamen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, da viel, viel tiefer in Themen einzusteigen und vor allen Dingen merken die, das ist jetzt echt, das ist authentisch, das ist nicht 1000 Mal geprobt, das ist kein einstudiertes Stück, sondern es ist eine Begegnung. Und sowas gibt's nicht mehr. Sowas kannst du auch nicht digitalisieren. Du kannst es meinetwegen streamen oder die ARD hat es auch aufgezeichnet, ist auch in der Mediathek, aber es ist nichts gegen das, was du erlebst, wenn du da sitzt. Und die Musik spielt eben auch da eine große Rolle, weil sie noch eine ganz andere Tiefe von, das klingt ja so pathetisch, aber von der Seele der Menschen erreicht wie Wort allein.
Seit wann singst du?
Das hatte ich mir irgendwann mal so vorgenommen und dachte, ich hatte immer sozusagen eine Zugabe, nur ein Lied über die Weidenbergschnecke. Die Fans, die mich schon länger verfolgen, werden das kennen. Das war meine allererste eigene Komposition und Text, so ein kabarettistisches Liedchen. Und dann stieß ich auf den Christoph Reuter, den Pianisten, und der begleitet mich jetzt auch schon bald 20 Jahre. Es gibt Shows mit ihm und ohne ihn, weil er inzwischen auch selber Karriere macht mit Soloprogramm. Und diese Kombination mit Improvisation, aber auch mit Singen im Publikum, das machen wir jetzt auch schon immer mehr. Und wir haben jetzt ein eigenes Programm, das heißt Musik macht glücklich und rettet die Welt. Ein großer Anspruch, aber die Kernidee, während du da sitzt und singst, atmest du ein bisschen CO2 aus, aber du hast nicht das Gefühl, dass du jetzt irgendwie gerade was kaufen oder bestellen musst. Du hast nicht das Gefühl, ich müsste jetzt unbedingt nach New York irgendwie shoppen gehen und was Neues kaufen. Und diese Idee, dass man eigentlich im Hier und Jetzt auch glücklich sein kann, das ist ja eigentlich das, was uns fehlt. Das ist das, was wir dringend wiederentdecken können, dass ein gutes Leben nicht an Kerosin und Kalorien verbrauchen und Emissionen gekoppelt sein muss, sondern oft mit relativ einfachen Dingen wie mit der Stimme, mit einem Klavier, mit gestern auch dem spontanen Einbinden von 3 anderen Musikern, dass das erreicht. Und dieses Gefühl, ist es gut, wie es ist, das kriegst du in so einem Publikum viel besser hin, weil wenn du das Programm gestern, stell dir vor, du hättest es auf dem Handy gestreamt, du hättest nach 2-3 Minuten hättest du irgendwie geguckt, hat mir noch jemand was geschickt oder irgendwas anderes, ja. Und diese Konzentration, die führt uns in einen Bereich, von dem wir, glaube ich, gestärkt und genährt wieder rausgehen. Und das ist für mich genauso therapeutisch wie fürs Publikum.
In deinem Programm gibt's ja auch wunderbare Fotos von Pinguinen. Du hast dazu auch ein Buch gerade veröffentlicht, Der Pinguin, der fliegen lernte. Da sind die auch drin, direkt auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste gelandet, was mich persönlich nicht gewundert hat. Denn du erzählst ja schon seit Jahren diese Geschichte und hast damit Millionen von Menschen auf YouTube erreicht. Und weil diese Geschichte so schön ist, erzählen wir sie nochmal. Sie spielt an einem Tag vor wie vielen Jahren?
Ach, das ist schon fast 20 Jahre her.
Und da hast du was gemacht, was man mit dem heutigen Eckhard von Hirschhausen, dem Klimaschützer, so überhaupt nicht übereinbringt. Du hast nämlich eine Kreuzfahrt gemacht. Wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich war jung, ich brauchte das Geld und hatte tatsächlich ein Engagement auf einem Kreuzfahrtschiff und dachte erst super Sache, bis ich auf dem Schiff war, weil ich dann merkte, ich sollte da irgendwie das Publikum entertainen und das war ganz, ganz schwierig und gleichzeitig war ich seekrank. Also Seekrankheit hat auch keinen Respekt vor der Approbation. Und deswegen war ich da ziemlich unglücklich und hatte dann endlich nach vielen rauen Seetagen, das war die Nordkap-Route, ich dachte, wenn ich schon mal Kreuzfahrt mache, dann will ich irgendwo hin, wo man nicht auch anders hinkommt. Und dachte mal so nah an den Nordpol, wie es geht. Und dann ging ich in der Stadt Bergen in Norwegen in den Zoo und sah einen Pinguin auf dem Felsen stehen. Und meine erste Reaktion war, was für ein armes Würstchen, ja, zu enger Frack, untersetzte Statur und dann hat der Schöpfer auch noch die Knie vergessen, ja. Also ich hatte ein Urteil gefällt, das ist ja wohl die volle Fehlkonstruktion. Und dann ging ich so eine Treppe runter und durch eine Scheibe sah ich in das Bassin, in das Schwimmbecken der Pinguine. Und da sprang mein Pinguin ins Wasser, schwamm an der Scheibe vorbei und ich hatte plötzlich dieses Gefühl, jetzt hat er Mitleid mit mir. Und diese Perspektive, die ich da wirklich nur in diesem Augenblick hatte, hat mir zwei Dinge fürs Leben mitgegeben. Nämlich einmal, wie schnell ich urteile und damit total daneben liegen kann und wie wichtig die richtige Umgebung ist, ob das, was du kannst, zum Vorschein kommt. Weil ein Pinguin im Wasser ist einfach genial. Ja, der ist super schnell, der kann fliegen. Es sieht wirklich original so aus. Plötzlich werden seine tappligen Füße dazu tollen Steuern und er ist so energieeffizient, er könnte mit einem Liter Benzin über 2000 Kilometer weit kommen. Das ist besser als alles, was Menschen jemals konstruiert haben, also von wegen Fehlkonstruktion. Und diese Geschichte hat noch viele weitere Ergänzungen, aber die hat ganz, ganz viele Menschen irgendwie berührt, darüber nachzudenken, ob sie sozusagen an der richtigen Stelle sind.
War für dich damals auch so, oder?
Ja, das war damals noch so die Zeit, wo ich nicht genau wusste, soll ich jetzt in der Medizin bleiben, soll ich Facharzt werden und soll ich meiner kreativen Ader mehr Raum geben, der Zauberei damals, dem Kabarett und diese Kombination war mir noch nicht gekommen, dass man das ja nicht immer als ein Entweder-Oder begreifen muss, sondern dass man es das vielleicht miteinander verbinden kann. Und als ich dann sagte, nee, ich verstecke das nicht mehr, dass ich auch irgendwie ein komisches Talent habe oder gerne auf der Bühne bin und mit Menschen interagiere und das zusammengebracht habe, da ist wirklich was Neues entstanden, was es so noch nie gab, diese Art medizinisches Kabarett. Weil auch im öffentlichen Rechtlichen, wo ich dann anfing zu arbeiten, erst im Hessischen Rundfunk und jetzt schon viele Jahre mit dem Westdeutschen Rundfunk, da gibt's ja dann Redaktionen, da gibt's dann Programmgruppen und für die Unterhalter war ich irgendwie suspekt. Die sagten, Medizin ist ein ernstes Thema, das kann man nicht mit Humor verbinden. Sagte ich, aber ich mache das schon. Guck doch mal, komm doch mal im Programm, das passiert doch. Und den Wissenschaftsredakteuren war ich auch anfangs ein bisschen suspekt, weil die dachten, wenn die Leute das lustig finden, dann wissen ja nicht, ob das stimmt. Und ich habe immer gesagt, die Leute sind ja nicht doof. Die merken ja, was dahinter steckt und freuen sich, dass es nicht langweilig ist. Und so merkte ich so, dass also das, was heute sozusagen in der Wissenschaftskommunikation, beispielsweise MIT oder so, ja, die großartige Arbeit macht, das gab es vor 20 Jahren nicht.
Nee, du warst Form. Da echt ein Vorreiter.
Ja, und das waren auch dicke Bretter. Und heute ist es selbstverständlich, dass man auch Wissenschaftskommunikation unterhaltsam machen
ja, Vince
darf.
Ebert, der Physik auf die Bühne bringt zum Beispiel. Hast du denn die Entscheidung, aus der Klinik wegzugehen, nie bereut? Denn Ärzte werden ja auch gebraucht, ne?
Doch, also ich bin auch nicht weg, weil es mir nicht gefiel, sondern ich bin eher hin zu etwas, was mir noch mehr liegt. Und das ist auch der Kern von der Pinguin, der fliegen lernte. Dass man dieser inneren Stimme lauschen soll, aber, und das war auch für mich spannend, auch der Reaktion, die du von außen kriegst. Weil Menschen manchmal auch blind sind für ihre eigenen Talente. Warum? Weil dir das, was du gut kannst, ja selbstverständlich erscheint, das geht dir leicht von der Hand und denkst, es ist ja nichts Besonderes. Aber zum Beispiel eben vor vielen tausend Menschen sich hinzustellen, was zu erzählen, ist für viele Leute der blanke Horror. Für mich ist das inzwischen entspannt. Und ich habe eher Angst, vor wenig Leuten zu sprechen.
Das kann ich nachvollziehen.
Aber diese Idee, dass das, was du Besonderes hast, dass das eigentlich was Kostbares ist, das kriegst du nicht nur durch Nabelschau und guck mal in dich und geh nochmal in deine Kindheit und denk mal nach, was alles schon schiefgelaufen ist und welche Traumata dein inneres Kind hat und so. Es ist, für manche Menschen ist das wichtig, aber viele verändern sich einfach, indem sie was Neues ausprobieren, indem sie mit anderen Menschen Kontakt haben, indem sie beispielsweise im Urlaub bist, ja plötzlich auch nicht komplett anders, aber du entdeckst Seiten an dir, die du vorher gar nicht wahrgenommen hattest. Und deswegen finde ich diese Frage, wie man menschliche Entwicklung ja oft immer verbindet mit, das muss harte Arbeit sein, das muss wehtun, du musst dich zwingen, du musst aus deiner Komfortzone und was da alles so für Sprüche gibt. Aber vielleicht ist das, was dir Freude macht und anderen Menschen Freude macht, genau das Richtige. Und deswegen habe ich davon mehr gemacht. Und die Klinik vermisse ich in dem Sinne, dass ich diesen intensiven Austausch natürlich auch mit Patientinnen und Patienten, mit den Familien, mit dieser Idee, du kannst durch ja, Heilkunst im weiteren Sinne wirklich dazu beitragen, dass ein Leben anders und besser verläuft. Das habe ich in dieser intensiven 1:1 Relation nicht mehr, aber ich habe es auf viele andere Arten Rückmeldungen, dass das, was ich tue, auch wirklich substanziell Menschenleben verändert und verbessert. Also
das ist ja auch Präventionsarbeit letztlich, ja, wenn du aufklärst.
Total. Also ich habe gestern am Bahnhof, hat mich jemand angesprochen, sagte übrigens, das, was Sie da über das Intervallfasten erzählt haben, ich hatte eine Zeit lang auch so eine App, das hat mir geholfen. Ich war Richtung Diabetes, ein junger Mann, und unterwegs und konnte mich kaum mehr bewegen. Ich war so übergewichtig. Und der sagte, danke, ich habe mit Ihrer Hilfe 20 Kilo abgenommen. Sie haben mich total motiviert dazu. Und ich kannte ihn nicht. Er wollte noch ein Foto machen. Und das waren so zufällige Begegnungen. Oder beim Quiz des Menschen hat mir mal jemand geschrieben, dass dadurch, dass ich dir erklärt habe, wie Erste Hilfe funktioniert, eine Frau ihrem Mann das Leben gerettet hat, als er plötzlich mit einem Herzinfarkt zusammenbrach. Weißt du, das sind so...
Da kriege ich Gänsehaut.
Ja, es ist wirklich so, dass ich inzwischen... ja, ich sammle solche Geschichten natürlich auch für mich, um zu sagen, guck mal, ich, auch wenn ich nicht in der Klinik bin, ich habe trotzdem eine Wirkung in Richtung Prävention, in Richtung Verhindern von Erkrankungen oder eben auch einfach dadurch, dass die Leute das schon mal gehört haben von mir, wissen sie, aha, da kann ich mich hinwenden und das kann ich selber tun. Und das ist hoffentlich unterm Strich, dann, wenn mein Leben irgendwann bilanziert werden sollte, auch eine sinnvolle ärztliche Tätigkeit gewesen. Und es ist, ich kann auch nicht alles gleichzeitig machen, obwohl ich dazu Lust hätte.
Sollte auch kein Vorwurf sein, dass du aus der Klinik weggegangen bist, sonst hätten wir uns wahrscheinlich nie kennengelernt
das
und würden dieses Gespräch wahrscheinlich jetzt gar nicht führen. Was für Talente oder Eigenschaften hast du denn bei dir entdeckt damals, die dich haben annehmen lassen, dass du für die Bühne besser geeignet bist als fürs Krankenhaus?
Ich habe ja auch in dieser ARD-Doku über ADHS erzählt, dass ich tendenziell so nicht nur kreativ bin, auch latent chaotisch. Und das ist natürlich in dem Klinikkontext ungünstig. Eine meiner Stärken ist aber, beim freien Erzählen auf neue Gedanken zu kommen. Das ist beim Diktieren von Arztbriefen auch ungünstig. Aber auf der Bühne ist das ein Vorteil. So wie gestern, dass ich einfach improvisiere und auch mit anderen Musikerinnen und Musikern plötzlich was entsteht, was es sonst nicht gegeben hätte. Und diese Idee, dass diese Dinge, die viele in Schubladen haben, in meinem Kopf irgendwie plötzlich zu was Neuem werden, das ist, glaube ich, das, was mich auszeichnet. Und das habe ich in den verschiedenen Formen, ja auch bei den Büchern oder bei YouTube-Serien über seelische Gesundheit. Also diese eigene Neugier auf Begegnungen, auf Menschen, auf diesen gesundheitlichen Aspekt, und da ist maßgeblich eben auch seelische Gesundheit mitgemeint, was ich mich damals in der Klinik ja auch schon beschäftigt habe. Da war ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, also Wie wird man ein gesunder Mensch? Wie bleibt man das? Wie wichtig ist, sind Vorbilder? Wie wichtig ist Familie? Wie wichtig ist Musik auch im Leben? Tanz, Bewegung, irgendeine Idee von wer bin ich, was kann ich, was will ich? Das sind eigentlich immer wieder die gleichen Themen, nur in verschiedenen Gefäßen.
Also du hast da einen Pinguinsprung damals auf jeden Fall gemacht. Lass uns nochmal auf den Pinguin zu sprechen kommen. Dein Lieblingstier ist auch ein ganz tolles Tier, finde ich. Für mich sehen die allerdings alle gleich aus. Und wie können die sich gegenseitig auseinanderhalten und wiedererkennen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe so viel über Der Pinguin, der fliegen lernte, diese Phase, wo ich das Buch geschrieben habe, Neues gelernt über die erstaunlichen Fähigkeiten dieser Tiere. Vor allen Dingen dadurch, dass ich den Fotografen Stefan Christmann kennengelernt habe. Den möchte ich hier gerne einmal kurz erwähnen, weil der 2 harte Winter im antarktischen Eis verbracht hat auf der Neumayer Station vom Alfred-Wegener-Institut und da mit David Attenborough Filme gemacht hat über die Reise der Pinguine, kennen vielleicht einige, oder eben diese genialen Fotos, wo er so intime Momente in deren Lebenszyklus eingefangen hat. Und das geht nur, wenn du wahnsinnig geduldig bist und auch manchmal sehr, sehr kalt am Boden liegst, um auf Augenhöhe mit diesen fantastischen Tieren zu sein. Und die Frage, wie die sich wiedererkennen, ist bis heute noch nicht 100% wirklich geklärt, wonach die gehen. Aber das eine ist
aber
ja...
irgendwie müssen sie sich ja wiedererkennen, genau. Weil ich glaube, die bleiben auch ein Leben lang zusammen, ne? Oder?
Ja, das hat man lange geglaubt, ist aber also etwas auch überromantisiert, diese Monogamie.
Ja, ist wie gesagt auch schwer zu sehen, ne? Von außen. Das ist tatsächlich dasselbe Weibchen, das sich zu dem Menschen dahin gezogen fühlt.
Also die können auch fies sein, die können auch die Dinge tun, die wir Menschen tun können, aber der Kern ist, dass die Merkmale entdecken aneinander, die uns auf den ersten Blick verborgen sind. Und das ist ja auch ein bisschen die Idee von finde deinen eigenen Pinguin. Zum Beispiel am Schnabel gibt es unfassbar viele Farben. Wir denken immer, das ist alles schwarz-weiß und ein bisschen orange, aber bei den Kaiserpinguinen haben die so eine lila Schattierung mitten im Schnabel, die unter den Pinguinaugen plötzlich leuchten. Ja, die sehen auch andere Farben im Spektrum. Das ist so, wir sind ja Kinder der 80er, wenn du damals in der Disco dann so Schwarzlicht hattest, ja, dann und jemand lächelte, dann hattest du plötzlich so knalle weiße Zähne. Und so stelle ich mir das vor, wenn du mit Pinguinaugen so einen Schnabel anguckst. Also das sind so Fortpflanzungszeichen. Dann machen die miteinander so einen Song aus. Also die haben so Ruflaute, die für uns auch erstmal alle gleich klingen. Aber wenn man die genau anguckt und aufzeichnet, dann siehst du, aha, da sind ganz feine Nuancen drin. Und das Absurdeste, die machen einen Tanz miteinander. Und die erkennen sich dann innerhalb der Kolonie, wenn das Weibchen dann nach dem Eierlegen monatelang weg war, erkennen die sich sozusagen über den Ruf. Und dann, wenn die gegenüberstehen, dann gucken die, ach Mensch, ist das derjenige, der auch diesen Tanz mit mir einstudiert hat. Und daran erkennen sie sich wieder. Das ist auch irre, oder?
Es ist der mir immer auf die Füße tritt.
Ja, aber Mensch, ich meine, du weißt es doch auch, es gibt doch nichts, wo du schneller merkst, ob man miteinander kann oder nicht, als sich auf der Tanzfläche mal kurz zu bewegen. Und entweder hast du diesen intuitiven Mensch, da ist jemand, mit dem das irgendwie so eine Art Ping-Pong gibt, oder lass uns Freunde bleiben.
Faszinierend fand ich auch, wie gleichberechtigt sich Pinguinmännchen und Weibchen um den Nachwuchs kümmern.
Ja, da können wir viel lernen von denen. Die Weibchen legen die Eier, Kostbarste, was sie haben sozusagen, diese Paarung hat ja zum Ziel, irgendwie in dieser unfassbar lebensfeindlichen Umgebung von minus 40 Grad und winterlichen Stürmen und lange keiner Sonne, also schlimmer kann man es nicht haben, kann man sich wirklich vorstellen, da neues Leben zu kreieren. Und das gelingt ihnen, indem sie sich die Aufgaben genial teilen, nachdem das Weibchen ganz, ganz viel Energie in dieses Ei gesteckt hat, muss es erstmal selber wieder ins Meer und essen, also die essen dann Fische oder eben so Krill, also diese Kleinstlebewesen. Und der Typ muss dann monatelang 3 Sachen machen. Er muss das Ei beschützen Und dafür haben sie dann auch diesen Tanz gemacht, dass die Geschicklichkeit ist ein Qualitätskriterium für die Paarung. Du musst nämlich dieses Ei dann auf deinen Füßen balancieren, dass es nicht von unten durchfriert. Macht dann der Typ dann seinen Bauch sozusagen, seine kleine Wampe macht da oben rüber. Und er muss Intervallfasten. Also was ich dir gerade erzählt habe von dieser Begegnung da mit dieser 16-8-Idee, das müssen die über Monate durchhalten, weil der Typ kann ja nicht selber irgendwie essen gehen. Ja.
Aber dann wird die Wampe ja immer kleiner.
Ja, und der ist darauf angewiesen, dass dann irgendwann das Weibchen wieder mit ein bisschen Speck zurückkommt und dass sie dann wieder tauschen können. Also diese Arbeitsteilung ist genial und keiner würde es schaffen, wenn jeder nur für sich denkt. Die härtesten Winter überleben die, indem die ganz eng zusammenstehen. Das nennt sich Huddle, also so ja, Gruppenbildung, Schwarmintelligenz. Und daran finde ich so faszinierend, dass die sich ohne einen Anführer oder eine Chefin gegenseitig sozusagen rotierend die Positionen wechseln. Weil natürlich ist es bei so einer Gruppe innen warm und außen kalt. Und der, der draußen im Wind stand, der darf dann mal wieder in die Mitte und umgekehrt. Und das machen die alles irgendwie mit ihren, das sind ja Vögel. Wir sagen immer Spatzenhirn so, was kann denn ein Vogel schon irgendwie auf die Kette kriegen? Und ich denke, wir Menschen wären da total überfordert. Wir würden sagen, ich war gestern schon vorne und neben dem stehe ich nicht. Der ist vielleicht gar nicht von hier oder der stinkt oder wie auch immer. Wir hätten das schon längst miteinander überworfen oder im positiven Sinne. Wir können uns viel von den Tieren abgucken und deswegen ist der Pinguin, der lernt eben auch eine, geht weit über die Geschichte, die ich mal erlebt habe, hinaus und hoffentlich inspiriert es viele Menschen sozusagen zu gucken, wie kann denn unsere Liebe auch zur Natur und dieses Erstaunen über ihre Genialität uns auch dahin führen, dass wir sagen, ey, wir können uns doch wirklich als Teil von diesem Netzwerk begreifen und wenn wir weiter die Erde überhitzen, dann sterben die Pinguine so einfach, so traurig.
Du hast ja gesagt, durch die Beschäftigung mit Kaiserpinguinen ist dir wirklich nochmal deutlicher geworden, wie alles mit allem zusammenhängt, inwiefern?
Es gibt ja immer wieder diese Meldung, dass wir Sahara-Sand in Deutschland haben. Und da denkst du, what? Wie kommt denn der bitte hier hin? Und dann ärgern sich die Leute, wenn auf ihren Autoscheiben dann irgendwie der Sand lagert. Und umgekehrt gibt es eben auch diese Bewegung, dass zum Beispiel Reifenabrieb aus Deutschland in bestimmten Luftschichten über tausende von Kilometern wandert und dann in der Antarktis auf dem Boden liegt. Und das sind ja kleine schwarze Teile, da ist ja auch Ruß drin. Und das ist ja auch ein Teil der Klimaerwärmung, besteht darin, dass dieser Spiegeleffekt von den Eisflächen, das nennt sich Albedo, also wenn du dir vorstellst, Sonnenstrahlen kommen auf eine helle Fläche, dann werden die reflektiert. Kommen die auf eine dunkle Fläche, wird die dunkle Fläche schneller warm. Und wenn da Rußflecken sozusagen drauf sind auf der weißen Schneedecke, dann geht die Schmelze schneller. Und so ist mir an ganz, ganz vielen Stellen plötzlich klar geworden, ach, das, was wir hier verballern an Ressourcen, hat unmittelbar Konsequenzen an einem wirklich am völlig anderen Ende der Welt. Und das ist erstmal schwer für uns zu begreifen, weil wir sehen unsere kleine Welt, wir sehen, ich hab doch heute schon den Müll getrennt, das muss doch reichen, bitteschön. Und jetzt möchte ich auch mal wieder einen Langstreckenflug machen oder meine Gasheizung aufdrehen. Diese Idee, dass wir eigentlich auf einem Raumschiff sind, wo du auch gar nichts wegwerfen kannst, weil alles sich verändern kann in der Form, aber es geht ja nichts verloren, sondern wir schmeißen Dinge weg, wir sehen sie nicht mehr, aber sie sind noch woanders. So dieses Gefühl, finde ich, kann man auch wenn man sich mit der Antarktis beschäftigt, plötzlich wieder auf sich zurückbeziehen. Und das ist ja die Idee von meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, zu sagen, es geht nicht darum, dass wir das Klima retten oder die Erde. Nee, der Erde ist egal, ob es Menschen gibt oder nicht. Wenn wir weiter hier existieren wollen, als Art müssen wir respektieren, dass es planetare Grenzen gibt und dass wir eine Art unter vielen sind und dass nur Artenvielfalt, das Biodiversity, Diversität von ganz, ganz vielen Knotenpunkten in diesem Netzwerk des Lebens uns trägt. Und wenn wir das nicht kapieren, dann war es das.
Du hast deshalb ja 2019 die Scientists for Future gegründet, hast deine Stiftung gegründet, Gesunde Erde, gesunde Menschen. Hast auch deine Arbeit fürs Fernsehen deutlich reduziert, weil du gesagt hast, ich muss mich konzentrieren, machst auch bei weitem nicht mehr so viele Bühnenauftritte wie früher. Das sind wirklich wenige, die du heute noch machst. Was war für dich anders für diesen zweiten Pinguinsprung ins kalte Wasser, den du gemacht hast?
Ja, es war so eine Begegnung mit einer genialen Frau, nämlich mit der Jane Goodall, die als Schimpansenforscherin in jungen Jahren ganz, ganz viel herausgefunden hat, wie viel ähnlicher unsere nächsten Verwandten uns sind, als wir das wahrhaben wollten. Wir denken immer, wir sind doch die Krone der Schöpfung, wir sind doch die einzigartige Homo sapiens-Sapiens-Sorte. Und die sagte, na, guck mal genau hin, die haben auch Humor, die haben auch ein Sozialverhalten. Und ich fragte sie dann, was unterscheidet uns Menschen denn tatsächlich von den Tieren? Und sie sagte, wir verabschieden uns. Hast du darüber mal nachgedacht?
Was uns unterscheidet? Ja, wir verabschieden uns.
Warum wir Verabschiedungsrituale haben? Weil Begrüßungsrituale.
Ja, weil wir in die Zukunft denken und denken, wir sehen uns wieder.
Genau. Und das haben Tiere nicht. Wenn du zwei Hunde auf der Straße beobachtest, die sich begegnen, dann plustern sich auf, rennen umeinander rum, kläffen ein bisschen und je nachdem, wie es so läuft, leckt man sich irgendwann an den Genitalien. Man kennt diese Reihenfolge auch aus dem Karneval oder vom Oktoberfest.
Würde ich jetzt singen, wenn ich Fastenzeit wäre, genau.
Aber die spannende Frage ist, wie geht man wieder auseinander? Und dafür haben Menschen Rituale und praktisch nirgendwo in der Tierwelt gibt es Verabschiedungsrituale. Und das hat damit zu tun, dass wir die Einzigen sind, die so weit in die Zukunft schauen können, dass wir uns A, vorstellen, wir sehen uns nochmal und wir können uns auch vorstellen, am Ende unseres Lebens zurückzuschauen und uns eine zentrale Frage zu stellen, nämlich, wer möchte ich gewesen sein? Und wenn du das sozusagen mal zulässt, diese Frage, worauf sollen denn zukünftige Generationen, wenn sie auf uns jetzt im Jahr 2025 schauen, worauf sollen die denn stolz sein? Wie werden wir gute Vorfahren? Wie werden wir sozusagen zu Changemakern, zu Veränderungsermöglichern in einer Jahrhundertaufgabe, für die wir weniger als 10 Jahre Zeit haben. Also das hat mir diese Begegnung mit der Jane klar gemacht und zugespitzt hat sie es dann mit einer Frage. Sie sagte, wenn wir immer betonen, wir sind die intelligenteste Art auf diesem Planeten, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause?
Tja, das ist eine Frage, auf die wir wahrscheinlich gar keine Antwort haben.
Ne? Ich versuche, gute Antworten zu finden und das ist einerseits natürlich frustrierend, wenn man sich mit der Wissenschaft beschäftigt und die ist in den letzten 6 Jahren, seit ich da so intensiv eingetaucht bin, ist nichts besser geworden, fairerweise. Also wir emittieren immer noch mehr als früher. Jedes Jahr steigen die Gesamtemissionen noch weiter und es ist klar, jede weitere Tonne CO2 macht weitere Hitze. Wir haben riesen Hitzerekorde in den Weltmeeren, wir haben Hitzetote, auch in Deutschland, darüber wird auch nie gesprochen. Natürlich für Rheinland-Pfalz war auch die Flutkatastrophe im Ahrtal ein riesen einschneidendes Erlebnis. Und sich das klarzumachen, das sind ungefähr 200 Menschen sind da gestorben, wie viele Existenzen aber auch auf andere Art vernichtet wurden, wie viele Menschen traumatisiert, auch seelisch zurückgeblieben sind, wie viel Milliarden das kostet und das ist ja bis heute, ich fahre da auch gerne auf Radtouren durch die Gegend, das ist ja auch alles noch nicht wieder gut in Anführungsstrichen und es ist ja auch nicht klar, dass es nicht auch wieder passiert. Und das sind geschätzt 40 Milliarden. Und diese Idee, dass man immer noch Klimaschutz sozusagen betrachtet als, oh, wir können uns das nicht leisten. Wir müssen erstmal auf die Wirtschaft, die muss wieder brummen. Und dann können wir sozusagen uns diesen Luxus leisten, uns auch ein bisschen um Nachhaltigkeit zu kümmern. Das ist totaler Müll, weil das Gegenteil ist richtig. Alles, was wir jetzt nicht tun, kommt unfassbar viel teurer uns sozusagen langfristig zu lasten. Und deswegen sage ich, das Teuerste, was wir jetzt tun können, ist nichts. Hört auf, darüber zu reden, was es uns kostet. Redet darüber, was es uns kostet, weiterzumachen wie bisher.
Aber du bist ja, wenn du das sagst, fast schon gegen den Trend, muss man sagen. Ja. Inzwischen, wenn wir auf die letzte Bundestagswahl gucken, da hat Klimaschutz als Thema quasi überhaupt keine Rolle mehr gespielt im Vergleich zur Bundestagswahl vorher. Die Grünen sind abgestraft worden, die als Klimaschutzpartei schlechthin gelten. Dafür hat mit der AfD eine Partei über 20% der Stimmen bekommen, die den menschengemachten Klimawandel sogar leugnet und alle Windräder gerne abreißen will. Wie oft hast du dir nach der Wahl schon die Frage gestellt, macht das überhaupt noch Sinn, was ich mache?
Also Deutschland ist das eine, wo man wirklich verrückt werden könnte. Aber guck, was in den USA gerade passiert.
Ja, das macht es noch schlimmer.
Das,
ne?
Das ist, wie viel mit diesen, Kriegen auch an menschlichem Leid, aber auch an Ressourcen verballert wird, um Grenzen zu verteidigen, die es vor 100 Jahren nicht gab und die es in 100 Jahren garantiert auch nicht mehr gibt. Und das ist jetzt offensichtlich das Allerwichtigste, was wir tun müssen. Drill, Baby, Drill. Ich kann es nicht mehr hören. Wir verballern im Moment an einem einzigen Tag so viel Energie, wie Mutter Erde in 1000 Jahren gebildet hat. Ein Tag, 1000 Jahre. Und dass das nicht lange gut gehen kann, das ist jedem klar. Da musst du nicht Klimawissenschaftlerin für sein. Und diese Idee, dass wir auch Migration immer gleichsetzen mit, das sind alles Kriminelle, das sind alles Menschen, die irgendwie gar kein Recht haben, am besten zu existieren oder auf gar keinen Fall hierher. Wenn man da einen Ticken länger drüber nachdenkt, erstens brauchen wir 400.000, 500.000 Menschen, die gerne zu uns kommen und die mitarbeiten, weil wir so eine alternde Gesellschaft sind, dass wir dringend auf Zuwanderung angewiesen sind. Im Gesundheitswesen. Es gibt Altenpflegeheime, da sind über 90% der Menschen mit Migrationshintergrund. Diese AfD-Rhetorik, die dann auch zum Teil von der CDU übernommen wurde, ist absoluter Quatsch, wenn wir gucken, wie wirklich Wirtschaft auch darauf beruht, dass Menschen hier, gerade jüngere Menschen, wieder mit zupacken.
Wobei, da ja jetzt die entsprechenden Politiker wahrscheinlich antworten würden, es geht um illegale Migration.
Ja, wir aber brauchen das wird qualifizierte sehr schnell Zuwanderung in einen Topf geworfen.
Und illegale.
Ja, und die zweite große Reduktion der Komplexität besteht darin, dass eine der Hauptursachen für Migration ist Klimakrise. Also warum ging der Syrienkrieg los? Weil die Brotpreise stiegen. Warum stiegen die? Weil es Dürre gab, weil durch die Klimaerhitzung plötzlich Lebensgrundlagen gefährdet waren. Was würde jeder von uns, der das hier hört, machen, wenn du plötzlich weißt, ich kann hier nicht mehr bleiben? Du musst weg. Und das ist perspektivisch der Elefant im Raum, weil ein Drittel der Weltbevölkerung muss in diesem Jahrhundert umziehen. Und wenn wir da nicht irgendwie kooperative Lösungen hinkriegen, dann werden wir alles, was uns eigentlich ein gutes Leben beschert, nämlich ein stabiler Rechtsstaat, eine Demokratie, ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, in dem wir uns gepflegt unterhalten können, all das ist in Gefahr. Und deswegen finde ich diese Frage, können wir auch Europa wieder stärken als eine Idee, dass wir sagen, wir müssen nicht allen Quatsch, den die USA machen, nachmachen. Wir können uns auf unsere eigenen Werte besinnen. Was für eine Klarheit hatten wir 1945? Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, vereintes Europa. Und diese Klarheit, die vermisse ich 2025 und das tut weh.
Jetzt wissen wir ja, wir haben nur noch ein schmales Zeitfenster, um das mit der Klimaerwärmung in den Griff zu kriegen. Gleichzeitig wird zum Beispiel in Donald Trump vermutlich 4 Jahre mindestens im Amt bleiben. Ich gestehe, ich habe das ein oder andere Mal in letzter Zeit durchaus schon gedacht, bringt jetzt eh alles nichts mehr. Ja, das ist abgelaufen. Geht es dir nicht auch so?
Ne, es gibt diese Momente und ich hatte ein, ich versuche ja, wie mit dem Bühnenprogramm und dem Pinguinbuch oder auch mit meiner Stiftung immer wieder Menschen zusammenzubringen und zu gucken, wo ist das Gegengift und wo ist sozusagen die Lobby der Zukunft und dass die Lobby der Vergangenheit maßgeblich auch eben diese Milliarden aus der Öl- und Gasindustrie maßgeblichen Einfluss auf die Politik nehmen. Das ist keine Verschwörungserzählung. Das kannst du bei Christian Stöcker nachlesen, der wunderbare Spiegel-Kolumnist, Männer, die die Welt verbrennen. Dieses Buch öffnet dir die Augen, wie wirklich systematisch auch Trump, aber auch in Europa, auch leider auch Teile der FDP auf diese Rhetorik einzahlen, wenn ich damit anfange, das wird sehr, sehr lange. Aber es gibt wirklich mächtige Geldströme in Richtung Erhalt von den Gaslieferungen, Erhalt von den Milliardengewinnen in der Ölindustrie. Das Gegengift ist, den Menschen wieder dran zu erinnern, was ist eigentlich wichtig? Was ist das, was am Ende zählt? Und wenn du Menschen quer über alle Generationen und auch über alle politischen Auffassungen fragst, wie wichtig ist dir Gesundheit, sagt jeder, das ist Nummer eins. Und das finde ich immer wieder so frappierend, dass du sagen kannst, das ist ein gemeinsamer Wert. Was wünscht man sich zu jedem Geburtstag? Ach, Hauptsache gesund. Was wünscht man seinen Liebsten, seinen Angehörigen der nächsten Generation? Gesundheit. Und wenn man dann sagt, guck mal, wenn wir Kohle verstromen, werden in Deutschland tonnenweise auch nicht nur Feinstaub und CO2 freigesetzt, sondern zum Beispiel auch Tonnen Quecksilber. Darüber redet keiner. Wie viel gesünder ist diese Welt, wenn sich leise ein Windrad dreht? Wie viel gesünder ist diese Welt, wenn ich nicht mehr Gas verballer, sondern ein Solarpanel habe, jetzt auf dem Dach und damit ein Auto lädst und so weiter. Also diese Verbindung zu Gesundheit und auch zu körperlicher und seelischer Gesundheit ist für mich immer noch der Schlüssel, den Leuten zu sagen, hey, wenn du das nicht mehr hast, ist ganz, ganz viel von dem, wonach wir ständig streben und uns die Werbung sagt, du musst noch mehr kaufen, noch mehr konsumieren, ist Quatsch. Und es wird uns allen leid tun, weil Schopenhauer hat das gesagt, der Gesunde hat viele Wünsche, der Kranke nur einen. Und wenn wir das wiederum in die Politik und in die Kommunikation zu diesen Themen mit reinbringen, habe ich immer noch die Hoffnung, dass wir das Ruder rumreißen. Und ich werde jeden Tag morgens aufstehen und sagen, wen kann ich heute bewegen, der mehr bewegen kann als ich? Und auch alle, die das hören und vielleicht auch an diesem Punkt, an dem du und ich auch immer wieder sind, ey, was bringt denn das noch, stehen, sich klarzumachen, wenn so viele Menschen sich ohnmächtig fühlen, wo ist denn diese berühmte Macht? Die Macht ist in Netzwerken, die Macht ist in menschlichen Beziehungen. Und jeder kennt irgendwie, jeder ist mit irgendwem in die Schule gegangen oder über den Kindergarten kennt man den und den und den. Und jemand kennt jemand in den Medien, jemand kennt jemand in einem Unternehmen, die anfangen können, sich nachhaltiger zu verhalten. Also wenn man sich klar macht, überall gibt es kleine Hebel und das ist viel wichtiger als deine Bambuszahnbürste und dein Jutebeutel. Diesen Handabdruck, den sollten wir wiederentdecken. Wo kann ich durch politische Entscheidungen, durch Engagement, durch Öffentlichkeitsarbeit dazu beitragen, dass wir das Thema sozusagen voranbringen und als einen Gewinn für uns alle definieren und nicht als Verlust, Verbot, schlimm, schlimm.
Das ist wichtig. Also du appellierst wirklich letztlich an den Egoismus des Menschen, sagen Leute, ja, wenn ihr gesund bleiben wollt, müsst ihr was tun.
Ja, und es gibt halt kurioserweise kein Geschäftsmodell für das Verhindern von Katastrophen. Also mein Buch Mensch Erde, wir könnten es so schön haben, dass das Buch sozusagen vor dem Pinguinbuch hatte so einen Sticker drauf, 3 Krisen zum Preis von 2. Und das habe ich ja geschrieben, 2021 glaube ich, da ging es dann auch mit Corona los. Und diese Idee, dass zum Beispiel die Viren aus dem Tierreich deswegen auf uns Menschen immer schneller und häufiger übertragen werden, weil Klimawärmung, Abholzung, auch gerade für Fleischproduktion, vielleicht kommt man da auch noch drauf, wie man auch durch einfach gesünderes Essen für sich und die Erde mehr tun kann, vor allen Dingen pflanzenbasiertes Essen, das hängt zusammen. Das heißt also, wir packen die Sachen immer in so Schubladen, aber diese Pandemie wäre verhinderbar gewesen. Und die nächste kommt um die Ecke und wir bräuchten nur 1-2% von dem Geld, was uns die letzte Pandemie gekostet hat, um die nächste zu verhindern. Und wir kriegen es nicht gebacken, sozusagen mal das Verhindern von Katastrophen irgendwie dafür Geld zu sammeln und auszugeben. Und was jetzt passiert, dass allen voran die USA, aber auch der Etat vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit wurde massiv gekürzt. Und dann denkt man, Entwicklungshilfe, wir haben ja selber Probleme. Aber mal kurz überlegt, Gesundheitssysteme weltweit zu stärken, ist wahnsinnig sinnvoll, weil das genau die Orte sind, wo auch neue Erreger auftauchen. Siehe Ebola oder Mpox und so weiter und so fort. Und wenn es keine Gesundheitssysteme mehr auch in den Ländern mit weniger Einkommen gibt, dann werden wir auch in Europa noch viel schneller von diesen Pandemien erwischt. Also es ist Quatsch zu glauben, wir sparen das ein. Es ist langfristig viel, viel sinnvoller zu denken, globale Gesundheit heißt, Viren sind Vielflieger, die können innerhalb von 24 Stunden überall auf der Welt wieder verbreitet werden. Und es geht erst allen gut, wenn es allen gut geht.
Du klärst ja auch in deinen Reportagen für die ARD über Gesundheitsthemen auf. Dazu gehört auch, dass wir uns ja Fakten stellen, uns nicht durch Fake News beirren lassen, auf die Reihen fallen. Aber auch das ist ja nicht ganz einfach in der heutigen Zeit, in der mithilfe von KI täuschend echte Filme erzeugt werden können und Wahrheit von Lüge ganz schwer zu unterscheiden ist. Du bist selbst auch Opfer von Fake News geworden. Inwiefern?
Die Möglichkeiten mit computergenerierter Stimme von öffentlichen Persönlichkeiten nachzuahmen, ist wahnsinnig gut geworden. Und ich habe selber einen Schreck gekriegt, das Kursieren im Internet auf Social-Media-Plattformen. Inzwischen zig Fakes von Ausschnitten von Talkshows, wo ich über planetare Gesundheit oder irgendein anderes Thema geredet habe. Und dann wird sozusagen meine Stimme ersetzt durch eine Computerstimme, die täuschend echt wie Hirschhausen klingt. Und dann plötzlich kündige ich an, es gibt ein Wundermedikament, mit dem man abnehmen kann. Es gibt ein Potenzmittel, was toll ist. Es gibt eine Tablette, die alle ihre Verkalkungen aus dem Gefäßsystem wegzaubert. Und gerade weil Menschen gelernt haben, aha, da oben steht WDR, SWR, ARD, dem kann ich vertrauen. Und den Hirschhausen kenne ich auch schon seit 30 Jahren. Wenn der das sagt, dann wird da was dran sein. Bestellen die Leute dann im Internet totalen Unsinn. Und geschädigt sind dadurch drei Gruppen. Einmal die Leute, die da Geld verlieren oder entweder kriegen sie gar nichts zugeschickt oder sie kriegen irgendwas Sinnloses zugeschickt. Dann bin ich natürlich sozusagen geschädigt und das ist nicht mein privates Problem, sondern das Problem haben ganz, ganz viele Prominente. Aber bei mir ist es natürlich besonders lukrativ, weil man Medikamente darüber schnell verkaufen kann. Und das ärgert mich besonders, weil ich mein Leben lang auf Werbung verzichtet habe. Ich habe nie irgendwas in die Kamera gehalten, im Gegensatz zu vielen anderen bekannten Gesichtern. Und habe da immer gesagt, ich möchte als Wissenschaftsjournalist nicht käuflich sein. Ich will unabhängig sein. Ich will gerne das sagen können, was ich denke und was stimmt. Und jetzt verdienen sozusagen dunkle Mächte mit meinem Gesicht und meiner Glaubwürdigkeit Geld. Das geht mir tierisch gegen den Strich. Und die dritten Geschädigten sind natürlich wir als Gesellschaft, weil, wie du richtig sagst, dieser ständige Kampf, was stimmt denn überhaupt noch? Wem kann ich denn noch vertrauen? Hat er das jetzt gesagt oder hat er es nicht gesagt? Das geht ja nicht nur mit Medikamentenwerbung, das geht im politischen Bereich, bei ganz vielen auch Wahlen inzwischen solche manipulativen Bots eine Rolle spielen, solche KI, Deepfakes und so weiter. Und ich finde das erschreckend, dass die Plattformen so wenig dagegen tun, weil die natürlich auch mit jedem Klick erstmal Geld verdienen und alles, was polarisiert, alles, was skandalisiert, wird durch den Algorithmus auch noch hochgejazzt. Und deswegen gehe ich dagegen auch gerichtlich vor, weil ich finde, egal ob die USA das anders regeln, aber wir müssen auch in Europa und in Deutschland solche Fälschungen sofort löschen können. Man kann die erkennen. Ich meine, bei einem Geldschein haben wir uns auch darauf geeinigt, du darfst kein Geld nachmachen. Warum können wir uns nicht bitte darauf einigen, du darfst keine Stimme nachmachen und kein Gesicht nachmachen und damit sozusagen Menschen täuschen.
Hat es denn was gebracht, dass du dich gerichtlich gewehrt hast?
Nee, das ist noch in vollem Gange und das kämpfe ich auch weiter durch und ich würde mir wünschen, dass ich auch unsere Sender auch daran beteiligen, weil es geht im Kern auch um die Frage, wie retten wir die Demokratie gegen diese Desinformationswelle und deswegen ist es ein Thema, was uns alle angeht. Aber ganz praktisch für alle, die das hören und denken, Mensch, woran erkenne ich denn sowas? Es ist manchmal nicht einfach zu erkennen, aber
Bauch, was dich betrifft?
Bauchgefühl Nummer eins, wenn etwas zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es meistens auch nicht wahr. Also es gibt kein Medikament, was alle Krankheiten heilt. Das ist einfach immer dieser Wunsch nach dem Zaubermittel, gibt es nicht. Wenn man sich unsicher ist, frag jemand Zweites. Also bevor du irgendwas bestellst und mir, wie gesagt, nie was bestellen, diese Idee, dass vielleicht ein Angehöriger, vielleicht auch die Kinder oder Enkel sich besser auskennen mit so Fakes. Man kann auf die Seite von der Verbraucherzentrale gehen. Man kann einen Arzt oder Apotheker fragen, haben Sie von diesem Mittel gehört? Das wird da gerade beworben. Der Hirschhausen sagt, das ist das gut. Da wird jeder vernünftige Mensch einmal kurz nachgucken. Gibt es dazu irgendwie Studien? Gibt es dazu irgendeine Veranlassung zu glauben, dass da was dran ist? Und wenn ich Werbung mache, dann mache ich das für mein Buch oder meine Bühnenprogramme, aber nicht für irgendein Glucoslim oder Cardirin oder wie dieses Zeug alles heißt.
Okay, also du machst keine Werbung für Medikamente, das halten wir jetzt erstmal fest. Wir machen Werbung dafür nochmal für deinen Auftritt in Wiesbaden am 3. April,
ja.
Auf jeden Fall.
Das ist echt, das war der echte Hirschhausen, der hier gesprochen hat.
Genau.
Der echte geht auch auf die Bühne.
Und der echte geht auf die Bühne, genau. Man kann ihn anfassen. In der Pause signiert er sogar Bücher, genau. Am Ende unserer Sendung gibt es immer ein Geschenk für unseren Gast. Das fand ich in deinem Fall gar nicht so einfach, Eckart, weil du nämlich, wie du in deinem Buch schreibst, Kram sammelst und Probleme hast, den wieder loszuwerden.
Sehr gut zugehört,
ich kann jetzt nicht noch zusätzlich noch ein anderes Krimskrams dazu schenken. Aber was sammelst du denn?
Ich sammle vor allen Dingen Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und entsprechend sieht es dann bei mir im Büro aus und dann sagen die Leute, Eckart, ich wusste gar nicht, dass du ein Messi bist. Und dann sage ich, nein, ich bin kein Messi, ich bin ein Sammler ohne festgelegtes Themengebiet. Und dann lachen die Leute im Publikum immer, weil die wissen, es gibt einfach so Typen, die sich schwer tun, Dinge wegzutun. Und diese Geschichte ist auch wieder wahr und es ist gleichzeitig komisch, weil ich damit ja nicht der Einzige bin. Kannst du gut aufräumen und wegtun?
Also sagen wir es mal so. Also mein Schreibtisch sieht auch chaotisch aus, wahrscheinlich wie deiner auch. Mit Wegwerfen habe ich nicht so ein Problem. Aber mein Mann hat auch solche wahnsinnigen Zeitschriftenstapel wie du offensichtlich auch zu Hause. Also ich kenne das Thema. Ich habe aber zum Beispiel seine Zeitschriftenstapel zu entsorgen, wenn er nicht zu Hause ist, habe ich überhaupt kein Problem damit. Und es sind ja so viele, er merkt es noch nicht mal. Du würdest es wahrscheinlich auch nicht merken, oder?
Wenn ich zu Hause bin, ich gucke nochmal genau. Ich werde mich mit deinem Mann verbünden.
Ich hoffe, deine Frau hört die Sendung. Die weiß dann, was sie zu tun hat in der Zeit, in der du hier sitzt. So. Also ich dachte, ich schenke dir deshalb nichts zum Hinstellen, sondern was zum Verbrauchen.
Mm.
Und da ich weiß, du liebst Österreich und ich zufällig gerade da war.
Ja, ich habe da meine ganzen Urlaube mal verbracht.
Früher. Dachte ich dir, ich bringe dir ein regionales Produkt aus Österreich,
ach,
aus
toll.
Der Steiermark mit, nämlich steirisches
Kürbiskernöl
in
Bio-Qualität.
Genau. Für den Arzt in dir wirkt sich positiv auf den Cholesterinspiegel aus und aufs Herz-Kreislauf-System. Also,
und es schmeckt noch.
Ja, also, und es schmeckt. Also eine Medizin, die schmeckt, ist doch super.
Ich bin ein großer Fan von Kürbiskernöl. Herzlichen Dank dafür. Das ist ein sehr liebevolles Geschenk. Auch etwas, was sich dann verbraucht. Ich liebe, in Österreich heißt es, glaube ich, Feldsalat. Und dann mit gerösteten Kürbiskernen und eben diesem tollen Öl drüber und ein bisschen Schafskäse oder Ziegenkäse drüber geraspelt. Das ist eine Köstlichkeit. Danke.
Guter Tipp. Danke für das Gespräch.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR1-App und überall, wo es Podcasts gibt.